Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Jane Sonntag. Die ist Vizepräsidentin Innovation and Business Excellence und Mitglied der Geschäftsleitung bei AstraZeneca GmbH und Vorsitzende des VFA-Unterschuss Digital Health. Sie sind Senior Executive mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Leitung von doch erfolgreichen digitalen Transformationsprozessen. Und die treibende Kraft hinter neue Werbemodelle ist sie gewesen mit digitalen Geschäftsinitiativen zur Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements. Hochgradig innovativ und immer neugierig ist sie, mehr zu lernen, spricht Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Deutsch. Genau, war früher innerhalb von verschiedenen Unternehmen auch, also für das Thema digitale Transformation zuständig, hat auch ein Digital Lab gegründet als Startup, in dem sie drei innovative Digital Health Produkte entwickelte. Und Jane liebt den Zirkus. Sie hatte als Kind zu DDR-Zeiten zusammen mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft einen Kinderzirkus gegründet. Sie haben Stücke aufgeführt und im Waschhaus dann auch ihre Kunststücke vorgeführt und natürlich mit Eintrittsgebühr und Verkauf von Keksen, wie es sich gehört, und selbstgemachte Limo. Und so hatten sie sehr viel Spaß und so hatte sie ja auch ihr Unternehmertum dargestellt. Und wir sprechen auch mit Milet Stefan, der Head of Capability Development, Innovation and Business Excellence, Scientific Training, AstraZeneca GmbH ist. Milet ist Biologe, ist viele Jahre bei AstraZeneca, die innovative Konzepte für den Außendienst der Zukunft mitverantwortet und ist in der Entwicklung von bedarfsgerechten Capability Trainings für den deutschen Markt Sales und Restrukturierung zuständig. Und er hat im Rahmen der Eingliederung die neu geschaffene Geschäftseinheit IBEX Innovation Business und Excellence auch dann betreut. Und Milet war 10 Jahre lang Messdiener. Einer seiner Spitznamen im Freundeskreis ist Ranga, abgeleitet von dem Moderator Ranga Yogeshwar, dem er optisch und fachlich ähnelt. Und jetzt sind wir natürlich ein Hörmedium. Also für diejenigen Zuhörer, die genau wissen wollen, ob das stimmt, da können Sie es überprüfen unter i4nu.de/digikompetenzpodcast. Also herzlich willkommen.
Danke.
Also liebe Jane, passionierte Zirkusfan und offensichtlich ganz schön im jungen Alter unternehmerisch tätig. Als Engländerin bin ich ja besonders erfreut darüber, weil der Zirkus fand seinen Ursprung in England im 18. Jahrhundert, als die Reitkunst sich emanzipierte. Genau, und der Zirkus hat sich aber über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt und mit immer neuen Darbietungen. Wie viel Zirkus steckt in der digitalen Transformation?
Jede Menge. Also mal davon angefangen, dass eine erfolgreiche Digitalisierung ein Kunststück an sich ist und natürlich auch eine große Faszination ausüben kann und nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen idealerweise begeistern sollte mit seinen Möglichkeiten und mit seinen neuen Chancen, die das auch für jeden Einzelnen bietet.
Mhm. Du hast ja in deinem LinkedIn-Profil stehen, Think, Innovate und Act. Mhm. Ich glaube, also wenn man dann AstraZeneca sagt, da würde keiner das in Frage stellen, dass das vielleicht durch das ganze Unternehmen hindurch geht. Habt ihr irgendetwas Besonderes in euer DNA, was diese Innovation dann auch so begünstigt?
Neugier. Jede Menge Neugier. Weil Neugier ist die Quelle von Innovation. Nur wer neugierig ist und auch mal Dinge hinterfragt oder beobachtet, wie machen denn andere das oder wie könnte es denn besser gehen, nur dadurch kann man Ideen gewinnen. Ideen gewinnen, drüber nachdenken, ne? Nicht einfach loslegen, sondern überlegen, was macht denn Sinn und wie macht das am meisten Sinn, was brauche ich dazu, wen brauche ich dazu und wie viel kostet das Ganze, hilft ja nichts. So, und dann kann man loslegen und machen.
Also Neugier kostet nichts, das ist ja ganz toll. Also wenn wir schon beim Neugierigsein sind, Milet, oder darf ich vielleicht Ranger sagen? Du warst jahrelang Messdiener. Das hat eine besondere Ruhe und mit sich in Einklang sein und mehr beobachten als sprechen. Sind das Attribute, die man als Messdiener lernt? Und wenn ja, wie sehr helfen die dir in deinem Job heute als Capability Developer?
Also das ist eine sehr schöne Zusammenfassung tatsächlich. Ja, klar, wenn in dieser Rolle als Messdiener, und daraus hat sich für mich auch abgeleitet, im Nachhinein sogar auch viele Jahre dann die ehrenamtliche Jugendarbeit auch in der Gemeinde. Und das sind Dinge, in denen ich Ruhe gelernt habe, Geduld auch gelernt habe an vielen Stellen und Geduld auch mal oder Ruhe aushalten zu müssen. Und ja, das hilft mir auch heute in meiner Rolle sehr, weil man auch ganz oft natürlich in Situationen ist, auch zum Beispiel in Trainingssituationen mit Kolleginnen und Kollegen, wo man diese Ruhe einfach auch mal ausstrahlen muss. Gerade wenn wir jetzt über Trainings im Rahmen von Digitalisierung sprechen, was manchmal auch eine Herausforderung, manchmal auch eine gefühlte Überforderung für die Teilnehmenden sein kann, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da eine gewisse Ruhe ausstrahlt und einfach sagt, wir bekommen das alles gemeinsam hin. Und das hat ganz bestimmt geholfen, ja.
Jetzt versuche ich mal, die zwei Sichtweisen oder zwei Eingangsfragen ein bisschen zusammenzubringen. Wir haben jetzt vom Digitalisierungszirkus gehört und von der Ruhe, die man vielleicht auch durch andere Tätigkeiten in der Freizeit dann auch erlernen kann. Wenn man sich so diesen Digitalisierungszirkus anguckt, mit den ganzen Buzzwörtern, mit den aufgeregten Coaches, die es auch überall gibt, meine ich jetzt gar nicht bösartig, aber man kann es ja doch ab und zu beobachten. Glaubt ihr, dass man vielleicht wirklich auch manchmal ein bisschen mehr Ruhe in dieses ganze Karussell reinbringen muss? Jetzt machen wir noch ein weiteres Bild, das Karussell der digitalen Transformation, weil alles schon immer sehr, ja, aufgeregt, teilweise schon irgendwie esoterisch, hektisch ist, und dass das man vielleicht auch dazu führt, dass sich viele Menschen nicht angesprochen fühlen, weil sie sagen, das hat mit meiner Realität eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wie seht ihr das? Gern beide antworten, ne? Also richtet sich immer an euch beide.
Vielleicht fangen wir mit einem Beispiel an. Covid, ja. Wenn du vor 3 Jahren geguckt hast, wie viele Leute hatten ein Smartphone, die auch mal sämtliche Altersgruppen im Kopf durchgehen, hatten ein Smartphone und wussten, was ein QR-Code ist und wie man damit umgeht. Und wie selbstverständlich, egal welche Altersgruppe, wenn man in ein Restaurant gehen will, hat man heute eben so ein Smartphone dabei und kann seinen Impfnachweis über den QR-Code nachweisen. Digitalisierung hat vielen Angst gemacht, macht immer noch vielen Angst. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was wir mit der Ruhe, wie Milad das gerade beschrieben hat, mit der Ruhe angehen müssen, die Angst zu nehmen und einfach zu zeigen, wie leicht es ist, die Kunststücke ja auch sein müssen im Zirkus, wie leicht es scheinbar ist, Digitalisierung einfach zu nutzen. Man muss ja nicht alles im Detail technisch selber so bauen können, wie das aussieht, aber man muss es anwenden können. Und damit ist Anwendungsfreundlichkeit, Bedienungsfreundlichkeit das Wichtigste, was wir mit Digitalisierung für die Menschen erreichen müssen.
Und was ich finde, was von deinem Bild, Philipp, mit dem Karussell auch ganz gut passt, so ein Karussell kann sich ja unterschiedlich schnell drehen. Und jeder von uns verträgt nur eine gewisse maximale Drehgeschwindigkeit. Das ist eben unterschiedlich. Und natürlich hängt es ein bisschen auch davon ab, auf welcher Seite bin ich. Also ich erlebe das natürlich tagtäglich im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Hatte gerade gestern erst ein Telefonat mit einer Außendienstmitarbeiterin, die einfach Hilfe brauchte. Für die hat das Karussell an einer gewissen Stelle dann vielleicht zu schnell gedreht. Und das bekommen wir dann natürlich gelöst. Und was da sehr hilft und was wir versuchen, so gut es geht, das immer zu machen, ist ein Stück weit der Perspektivwechsel. Einfach mal zu sagen, ja, okay, die Drehgeschwindigkeit ist für mich gerade vielleicht okay, weil ich die Themen überblicke. Aber wie ist das denn mit jemand anderem, der jetzt zum ersten Mal oder vielleicht die zweite, dritte Runde auf dem Karussell fährt? Braucht er vielleicht eine geringere Geschwindigkeit oder eine geringere Beschleunigung, um dahin zu kommen, wo wir sind? Und das ist natürlich auch das, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, immer diesen Perspektivwechsel zu machen.
Und Übung, nicht zu unterschätzen, auch Übung gehört dazu.
Absolut. Ich finde das tatsächlich einen wichtigen Punkt, weil wir haben ja heutzutage dieses Paradigma der Agilität, also man muss schnell lernen und so weiter. Gleichzeitig sehe ich schon, dass teilweise Schnelligkeit auch mit Qualität verwechselt wird oder dass das auf der Strecke bleibt. Wir versuchen alles gleichzeitig schnell zu machen und dann machen wir irgendwie alles nur so halb, was dann auch gerade in der Digitalisierung ja sehr problematisch ist. Jetzt habt ihr gerade schon Covid angesprochen und natürlich ist, sagen wir, auch eure Firma, eure Marke in den letzten 2 Jahren unglaublich populär geworden und auch Menschen, die sich nicht so sehr für das Thema interessiert haben, interessieren sich jetzt dafür. Es wäre super, wenn ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich noch mal ein bisschen zusammenfasst. Was ist denn AstraZeneca? Wer steht da dahinter? Was macht ihr hier in Deutschland? Vielleicht wussten das auch einige gar nicht, dass es in Deutschland hier einen Standort gibt. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend, da nochmal ein bisschen Insights von eurer Seite zu bekommen.
Na, zuallererst, natürlich sind AstraZeneca mehr als 1000 Mitarbeiter in Deutschland.
Wow.
Ziemlich viele. In Hamburg und auch über Deutschland verteilt. Mhm. Der Sitz ist sozusagen hier in Wedel/Hamburg. Mhm. Was vielleicht auch viele nicht wissen, ist, dass wir sehr viele klinische Forschungsprojekte auch in Deutschland machen, eng mit Universitäten zusammenarbeiten, mit anderen, mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, um auf diese Weise als forschendes Arzneimittelunternehmen in Deutschland natürlich auch nicht nur Marketing und Vertrieb zu haben, wo wir beide jetzt hingehören, sondern natürlich auch in die Forschung zu investieren. Das ist auch das Selbstverständnis von AstraZeneca als forschendes Arzneimittelunternehmen. Wir treiben die Wissenschaft. Wir leben die Wissenschaft. Milad, du bist ja nun wesentlich länger bei AstraZeneca als ich. Du kannst bestimmt viel mehr zum AstraZeneca-Gen sagen, was man hat.
Das würde uns sehr interessieren, Milad.
Ja, also ich glaube, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, sicherlich auch nochmal interessant. Klar, AstraZeneca hat eine gewisse Größe in Deutschland. Ich denke, vielleicht auch nochmal ganz spannend, global dürfen wir, glaube ich, auch ganz selbstbewusst sagen, AstraZeneca ist einer der großen Top-10-Player in der Pharmaindustrie weltweit. Also es ist ein sehr, sehr großes Unternehmen mit mittlerweile über 70.000 Mitarbeitern weltweit verteilt. Und dann stellt man sich vielleicht gleichzeitig die Frage, wenn das so ein großes Pharmaunternehmen ist, wieso kannte ich das bisher eigentlich nicht? Wieso erst durch diese ganze Impfgeschichte? Und das sage ich immer wieder, weil ich auch privat damit konfrontiert werde. Wo arbeitest du? Also die letzten 2 Jahre nicht mehr, logischerweise. Aber davor war immer so die Frage, wo arbeitest du? Und dann sage ich immer, naja, es ist ein großer Pharmakonzern, ein forschendes Pharmaunternehmen und wir haben verschreibungspflichtige Arzneimittel. Wenn du es nicht kennst, ist es für dich persönlich eigentlich vielleicht sogar ganz gut, weil die Arzneimittel, die AstraZeneca herstellt und vertreibt, das sind eben Arzneimittel für meist schwerwiegende und chronische Erkrankungen. Wir sind sehr aktiv im Bereich onkologische Therapien, genauso aber eben auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen. Und insofern ist es eigentlich für die persönliche Gesundheit ein gutes Zeichen, uns nicht zu kennen. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein bisschen nochmal zurückgehe auf das, was so auch Janas Überleitung war, so dieses AstraZeneca-Gen, da sind wir irgendwie schon wieder bei dem Thema Innovation und Karussell. Mhm. Weil das ist das AstraZeneca-Gen und das erlebe ich jetzt im 14. Jahr. Wir haben immer die Augen auf, die Versorgung der Patientinnen und Patienten bestmöglich und innovativ noch voranzutreiben, so gut wir es können. Und das tun wir mit einer ganz hohen Umsetzungsstärke und auch Geschwindigkeit. Mhm. Das hat natürlich auch eben genau dieses Bild vom Karussell manchmal auch die Herausforderung, dass man vielleicht zu schnell Dinge umsetzt. Aber insgesamt würde ich so beschreiben, innovativ, umsetzungsstark und vor allen Dingen patientinnenorientiert.
Hast du vorhin erzählt, Milad, dass man froh sein kann, wenn man AstraZeneca nicht kennt. Wir sind froh, dass wir euch kennen. Aber ich wollte mal auch wissen, wie schwer ist es, eine digitale Transformation voranzutreiben, wenn derjenige, der die Produkte nutzt, einen nicht kennt. Man sagt ja immer, man muss kundenzentriert arbeiten. Wie läuft das denn eigentlich, wenn man dann also nicht direkt mit dem Patienten zu tun hat?
Naja, wir spielen ja über Bande, Billard über 3 Banden. Wie du völlig richtig sagst, unsere Kunden, die Patienten, dürfen wir nicht direkt ansprechen, aber die Ärzte, die wiederum mit den Patienten sprechen. Wir dürfen auch nicht. Oder derjenige, der bezahlt für das, was wir verkaufen, ist auch nicht derjenige, der es nutzt. Bezahlen tut es ja erstmal die Kasse, nutzen tut es am Ende der Patient. Und das ist natürlich eine Gemengelage, die jetzt übliche Werbeagenturen manchmal so ein bisschen vor die Verzweiflung stellt, weil on top noch hinzukommt, dass der Name unserer Produkte nicht beworben werden darf, außerhalb der sogenannten Fachkreise. So. Also von daher ist natürlich digitales Marketing bei uns eine ganze Ecke anders als vielleicht in anderen Branchen.
Mhm. Ja, ich habe in dem Zusammenhang wirklich auch mal eine Frage, die mich interessiert, weil also die Digitalisierung als solches, die zielt ja auch gerade darauf ab, dass man versucht, Produkte und Dienstleistungen zu individualisieren, also bis hin zur Losgröße 1. Ja. Jetzt kriege ich immer so ein bisschen mit, dass auch, sag mal, in Gesundheitsbranche natürlich auch da immer der große Wunsch ist, nicht sozusagen mit der Bazooka auf alle zu schießen, das ist jetzt ein sehr martialisches Bild, aber dass man eher versucht, wirklich individuelle Lösungen zu finden. Ohne dass ihr jetzt eure geheimsten Geheimnisse hier ausplaudern müsst, wie weit sind wir da? Also wird das stärker kommen, dass sozusagen individualisierte Medikation, individualisiertes Behandlungsverfahren auch in Zukunft ein bisschen stärker kommen? Was ist da eure Perspektive?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Ja. Also individualisierte Medizin würde ich jetzt mal auf zwei Ebenen unterteilen. Wir sind ja heute beim Digi-Kompetenz-Podcast und auf einer digitalen Ebene, wenn wir uns sozusagen, und da werden wir sicherlich vielleicht gleich noch drauf gucken, sowas angucken wie digitale Gesundheitsanwendungen, wo wir als AstraZeneca auch die ersten Schritte machen. Das ist was, das ist sicherlich gerade basierend auf Algorithmen, die vielleicht dahinter liegen, die dann individuelle Empfehlungen aussprechen können, ist das etwas, wo wir auf ein individuelles Level perspektivisch kommen können. Wenn wir uns die medizinische Seite angucken, ist individualisierte Medizin sicherlich ein Ziel und auch eins, an dem wir bei AstraZeneca mit unseren großen Forschungseinheiten natürlich auch arbeiten. Sind wir da heute schon? Ich würde sagen, nein. Aber wo wir schon sind, und das ist etwas, das sehen wir insbesondere bei Therapien im Bereich der Onkologie, wir können die Patientengruppen immer kleiner machen. Also hier können wir schon sehr viel gezielter unterwegs sein, weil ein Krebs ist nicht ein Krebs, den wir alle haben, sondern er betrifft erstens entweder unterschiedliche Organe oder er hat bestimmte Mutationen. Und was wir heute schon sehr gut machen können, ist, dass wir sehr gezielt auf bestimmte Organe, aber eher noch auf bestimmte Mutationen innerhalb des Krebses Therapien entwickeln und anbieten können. Das heißt, es ist da schon nicht mehr die Bazooka, sondern es ist schon sehr, sehr viel feingliedriger, aber es ist eben noch nicht auf die individuelle Mutation der Patientin oder des Patienten abgestimmt, aber auf eine Gruppe. Und damit sind wir schon sehr viel zielgerichteter als vielleicht zum Beispiel mit den alten klassischen Chemotherapien, die man so von vor 10, 20, 30 Jahren kennt. Also da sind wir auf dem Weg dahin, ganz sicher.
Mhm. Super spannend.
Ja, auch richtig, richtig spannend, ja.
Und vielleicht hinzufügen Richtung Marketing und Vertrieb, was ja die andere Frage war. Natürlich möchten wir die individuelle Ansprache unserer Kunden und in dem Fall der Ärzte vorantreiben und das tun wir auch. Ein ganz essentielles Thema dazu ist natürlich, dass wir dafür die Erlaubnis haben des jeweiligen Arztes. Aber mit dieser Erlaubnis können wir sehr wohl Informationen maßschneidern und entsprechend auch so dem Arzt zur Verfügung stellen, wie er sie braucht und wie er sie auch weiterverwenden möchte.
Was ja auch eine wichtige Komponente dann letztlich ist, ne? Information.
Genau, jetzt hatten wir mal Covid ja vorhin auch angesprochen. Und ich denke, dass das Covid also jetzt nicht nur alle Unternehmen draußen so wirklich verändert hat in der Art und Weise, wie sie arbeiten müssen. Was hat das für den, sag ich mal, Vertrieb bei AstraZeneca bedeutet, diese Covid-Geschichte? Also ich meine jetzt nicht, dass sie Spritzen verkaufen, sondern die Art und Weise, wie man dann auch arbeiten musste. Hat es euch auch so erwischt, dass man von heute auf morgen sich umstellen musste?
Ja, also das Datum 16. März 2020, das kennt jeder im Außendienst. Das war nämlich der erste Tag des Lockdowns. Und ein Lockdown im Außendienst, also wenn man gewohnt ist, den ganzen Tag mit Menschen persönlich zu sprechen und sich dann quasi in Stubenarrest wiederfindet, das funktioniert nicht gut. Also von daher waren natürlich wir aufgefordert, so gut es geht, Lösungen zu finden, damit auf der einen Seite der Außendienst natürlich weiter die Kunden erreichen konnte, auf der anderen Seite aber auch die Chancen, die ja Covid in dem Fall auch gebracht hat, wir nutzen konnten, um entsprechend nochmal andere Dinge zu trainieren, andere Interaktionen mit Kunden zu trainieren und auf diese Weise aus der Not im Ende auch eine Tugend zu machen, weil das sind Capabilities, die wir auch in Zukunft weiter brauchen werden, auch wenn Covid hoffentlich endemisch wird.
Ja, also ich würde schon auch sagen, das war eine Reise. Also ich kann mich auch noch sehr gut an diesen 16. März erinnern, weil der hatte natürlich auch einen ganz, ganz, wie soll man sagen, so einen ganz unmittelbaren Einfluss auf das, was wir sozusagen im Bereich Capability Building und Training ab dem nächsten Tag mal tun mussten. Wir mussten ja sofort reagieren und die Kolleginnen und Kollegen natürlich entsprechend auch auf diese neue Situation dann auch vorbereiten, trainieren und schulen, dass Kundengespräche eben so stattfinden können, wie wir jetzt hier zusammenkommen. Weil das muss man fairerweise sagen, das ist etwas, das hatten wir zu dem Zeitpunkt bei AstraZeneca noch nicht etabliert. Das heißt, Covid war so ein zusätzlicher Beschleuniger für uns natürlich auch für die digitale Transformation. Und das ist eine Reise, die wir jetzt seit 2 Jahren durchlaufen. Und wir haben ganz, ganz viele Schritte gemacht. Und wir sehen ja auch auf der Seite unserer Kundinnen und Kunden, dass sich Verhalten ändert, dass diese Dinge bleiben. Und das haben wir, glaube ich, auf sehr, sehr gute Beine gestellt. Und trotzdem muss man fairerweise sagen, unserem Außendienst dürstet es geradezu danach, endlich wieder so richtig rauszudürfen, weil das ist die Leidenschaft, die dahinter steht. Ja. Aber ich glaube, wir haben, was wir erreicht haben, wenn wir dann vielleicht in einigen Monaten, und die Perspektive ist ja ganz gut, wieder so ein Stück weit in eine neue Normalität dann wirklich reinkommen, dass wir einen guten Mix aufgebaut haben aus, wir sind noch im klassischen Kanal bei den Kundinnen und Kunden und wir haben aber einfach neue Fähigkeiten und neue technische Möglichkeiten etabliert, die am Ende den Beruf spannender und auch ein Stück weit effizienter gestalten können.
Jetzt steigen wir mal ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Branche ein, auch so aus Digitalisierungs- oder Kompetenzsicht. Kann man so eine Aussage treffen, wie digital kompetent die Pharmabranche ist? Also irgendwie so gefühlsmäßig, wir sind in vielen Branchen unterwegs, aber tatsächlich die Pharmabranche hat bisher noch nicht so dazu gehört. Und wenn mich jemand fragen würde, sind die sehr digital kompetent? Ich könnte es nicht so richtig sagen. Einerseits so Daten spielen für euch sicher eine unglaublich große Rolle, was ja auch für die Digitalisierung ein Rohstoff ist. Wie steht es um die digitale Kompetenz? Nicht nur bei euch, sondern vielleicht auch so ein bisschen in der Gesamtbranche. Kann man da was dazu sagen?
Na, sagen wir mal so, die Pharmabranche bezeichnet sich ja lieber gern als Fast Follower. Mhm. Bedeutet, wir sind bestimmt nicht wie die Konsumgüterindustrie ganz vorne dabei, haben aber auch ein anderes regulatorisches Umfeld, was natürlich genauso mitziehen muss. Also Stichwort Fax. Ja, jeder hat ja jetzt über Weihnachten verfolgt, dass noch nicht mal der Gesundheitsminister in der Lage war, die aktuellen Corona-Zahlen sagen zu können, weil halt diverse Faxgeräte über Weihnachten nicht bedient wurden. Naja, das ist ja durchaus auch ein regulatorisches Thema gewesen, warum wir so lange Fax hatten. Mhm. Und natürlich gibt Corona gnadenlos hier Schwachstellen in unserem System frei. Nichtsdestotrotz, die letzte Bundesregierung hat sehr, sehr viel getan mit den verschiedenen Initiativen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, um das zu ändern. Und ich gehe davon aus, dass die jetzige Bundesregierung das ebenso weiterführt, sodass wir also hier in sehr kurzer Zeit, also für Deutschland, für uns, auch in der Pharmaindustrie, sehr kurzer Zeit sehr, sehr starke Veränderungen haben werden, die auch weite Teile von uns allen in der Bevölkerung betreffen werden. Telemedizin ist da so ein Beispiel. Vor Corona gab es 3000 Telekonsultationen. Im letzten Jahr waren es 2,7 Millionen. Das ist ein gigantischer Anstieg, weil es müssen ja auch 2,7 Millionen Patienten mitmachen und auch Ärzte mitmachen. Es gibt mit der Telematik-Infrastruktur einen Ausbau unserer digitalen Infrastruktur in Deutschland für Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken, die mittlerweile zu einem sehr, sehr großen Teil, nicht alle, aber zumindest alle zu einem sehr, sehr großen Teil aufgeschlossen sind, was die Voraussetzung für die elektronische Patientenakte ist, die übrigens jetzt jeder Patient einfordern kann in Deutschland. Gab es ja auch nicht. Und auch das E-Rezept, wenn auch vielleicht ein bisschen verzögert, aber das E-Rezept kommt. Das heißt, für uns alle als ganz normale Patienten ändert sich ja eben auch jede Menge in unserem Land. Und das betrifft natürlich auch die Pharmaindustrie, weil damit ändern sich für uns natürlich auch die Zugangswege, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren. Und auch das müssen wir uns einstellen und stellen wir uns auch ein.
Sehr, sehr spannend. Meine Mutter erzählt immer in England, dass ihr Arzt ihr Rezept an die Apotheke schickt. Und da bin ich immer voller Bewunderung. Und jetzt passiert es bei uns bald hoffentlich.
Das stimmt. Wann wir allerdings eine MyGP-App haben wie in England, wo es schon 26 Millionen Engländer gibt, die nutzen, das ist die andere große Frage, die sich übrigens auch ganz viele in der Pharmaindustrie stellen. Weil Außendienstmitarbeiter besuchen ja normalerweise Ärzte persönlich, so wie Patienten auch. Und wenn das über solche Apps in Zukunft läuft, dann ändert sich natürlich auch bei uns eine Menge.
Da muss ich jetzt kurz reingrätschen, das passt so gut dazu. Ich meine, ihr als AstraZeneca habt ja wirklich einen globalen Überblick. Warum Oder tun wir uns in Deutschland schwerer? Weil das ist ja das Gefühl, ne? In Deutschland, dass das nochmal deutlich langsamer geht. Tolles Beispiel gerade von Ende der App. Ich habe das auch in Skandinavien mitbekommen, wo ich geschäftlich sehr viel unterwegs bin. Ist es so? Ist es nur Gefühl? Und wenn ja, woran liegt es an eurer Sicht? Also ohne, dass wir jetzt hier irgendjemand blamen wollen, aber gibt es so ein paar Punkte? Es ist ja vielleicht auch die Bevölkerung. Also ich denke so auch an die Kritik oder die Skepsis gegenüber der Kreditkarte, die es ja lange hier gab. Also was ist da eure Sichtweise?
Ich glaube, das Hauptproblem, was wir vielleicht in Deutschland haben, ist dieses, na, es läuft doch. Es läuft doch alles bestens. Warum soll ich das denn ändern? Hm. Ja. Und naja, gut, also mit Covid, wo dann ist ja ziemlich deutlich klar geworden, wenn ich nicht muss, dann gehe ich nicht raus, bleib zu Hause. Das ist ja nach wie vor der große Slogan, infiziert euch nicht. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn trotzdem mein Rezept holen, weil ich es ja nach wie vor in allermeisten Fällen physisch abholen muss oder dann per Post vom Arzt geschickt kriege, also so richtig Snail-Mail-mäßig geschickt kriege. Das sind mit Sicherheit jetzt Treiber. Aber bisher war es nicht nötig, es lief, ja.
Also ich glaube, das ist so ähnlich, wie es natürlich auch für uns intern in Covid oder Corona eben ein Beschleuniger war, diesen Schritt zu gehen. Weil fairerweise muss man ja auch sagen, bei uns gab es sicherlich auch die eine oder andere Stelle, wo wir gesagt haben, naja, läuft doch so. Und so nehme ich das auch gesamtgesellschaftlich oder auch wenn ich auf mein Umfeld einfach gucke, als echten Beschleuniger war. Und du hast gerade das Beispiel von der Kreditkarte erwähnt. Und da hatte ich auch ein oder zwei Jahre, bevor das mit Corona und Covid losging, so mein Schlüsselmoment, als ich für AstraZeneca auch mal in Schweden eine Zeit lang tätig sein durfte. Und da war es gar nicht mehr nötig, überhaupt nur daran zu denken, dass es so etwas wie Bargeld gibt. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und habe versucht, das für mich hier umzusetzen. Und in jedem zweiten Geschäft habe ich gehört bekommen, bitte nur bar. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Bei jedem Bäcker, in jedem Geschäft, an jedem Bütchen ist es selbstverständlich, dass man jetzt sein Handy an das Kartenlesegerät halten kann. Und da haben wir, glaube ich, eine extreme Beschleunigung erlebt. Und ich sehe eher die Herausforderung, können dieser Beschleunigung ja alle Schritt halten. Das ist so der Punkt. Den sehen wir bei uns intern und ich glaube, den sieht man auch gesamtgesellschaftlich.
Ich frage mich manchmal, ob das Problem daran liegt, an dem Spruch einer Freundin. Sie sagt immer, es ist denkbar, dass man zu viel denkt. Und ich glaube, manchmal kann das ja auch sein, dass wenn wir zu viel drüber nachdenken, über das, was wir an Veränderungen haben, das auch dann auch an Blocke reinhauen kann in diese Geschichte. Wie seht ihr das? Denken wir zu viel?
Also sagen wir mal so, es ist ja schon traurig, dass wenn man das Wort Bedenken hört, zuallererst ein Widerspruch und warum geht es nicht, denkt. Bedenken heißt ja eigentlich über etwas nachdenken, zu einer Lösung kommen und die dann kommunizieren. Also es ist, da hat deine Freundin recht, schon sehr, sehr schade, dass in Deutschland sozusagen über etwas nachdenken eine negative Konnotation hat und leider meistens auch nach sich zieht. Wir sollten mutiger sein.
Wir sollten mutiger sein. Das wäre schon fast ein Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch ganz viele Fragen, die uns brennend interessieren. Und zwar würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen auf das Thema der Kompetenzen, der Skills auch eingehen. Also wenn ihr so ein bisschen an euer Ökosystem denkt, also ihr müsst ja da schon ein bisschen breiter denken, geht ja nicht nur um eure eigenen Leute, sondern eben auch um die Stakeholder in eurem Kontext. Was sind denn aus eurer Sicht so die Schlüsselkompetenzen, die in Zukunft bei euch in dem Kontext immer wichtiger werden? Und vielleicht dann auch zweite Frage schon im Anschluss, wie operationalisiert ihr die? Weil ich sage mal, die Top-10-Listen, was man alles kennen muss, die findet man ja überall im Internet, aber die Umsetzung ist dann meistens sehr schwer. Also könnt ihr dazu ein bisschen was sagen?
Naja, es fängt zuallererst mal damit an, dass man in einem cross-funktionalen Team arbeiten kann. Hört sich total banal an. Aber wir erleben in Deutschland schon in dem einen oder anderen Bereich, dass wir noch recht hierarchisch organisiert sind. Und das ist eben das Gegenteil von cross-funktional. Ja. Also wirklich über seinen Tellerrand hinausdenken und von sich aus auch mal gucken, was ist denn beim anderen im Spielfeld los und dann mal den fragen und auch von anderen lernen wollen. Das ist das zweite Thema. Weg von diesem Not-Invented-Here-Syndrome. Also nur was ich mache, ist wirklich gut und was die anderen machen, das kann ja gar nichts Richtiges sein. Mhm. So, also neugierig sein auf das, was andere tun und das für sich übernehmen, was davon funktioniert. Und das Dritte ist keine Angst vor Technik. Also wenn man sich die Kids anguckt, sich ein Beispiel einfach dran nehmen, mit welcher Angstfreiheit, wenn man dieses deutsche Wort Angst, das ja sogar die Amis kennen, aufzugreifen. Also mit welcher Sorglosigkeit und Neugier sie eigentlich mit neuen Geräten, mit neuen Dingen umgehen und diese Neugier sich erhalten und immer weitertragen, weil die technische Entwicklung wird eher schneller werden. Und was daraus hervorkommt für uns, wird eher noch komplexer werden. Und wenn man sich diese Neugier nicht erhält, diese Freude über etwas, was sich verbessert, dann wird man große Schwierigkeiten haben, in 20, 30 Jahren sich zurechtzufinden. Und Milad, du kannst ja ein bisschen teilen, was wir so alles tun, um eben genau diese drei Dinge bei uns in der Organisation voranzutreiben, zu fördern.
Ja, ich würde direkt erstmal sagen, es ist eine ganze Menge. Und das haben wir natürlich für uns auch insbesondere über die letzten 2 Jahre erkannt, dass wir genau vor diesen Herausforderungen stehen. Und es sind vielleicht 2 Dinge. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, vielleicht um auf den letzten Punkt, keine Angst vor Technik auch mal direkt einzugehen, ist, was wir nicht machen dürfen und auch mittlerweile nicht mehr tun. Und das war für uns auch als diejenigen, die es vermitteln, ein Stück weit eine Lernreise ist. Nur weil ich erklärt bekommen habe, wie ich eine Technik bediene, habe ich noch nicht verstanden, was sie mir bringt.
Ja.
Und das ist so ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den wir jetzt tatsächlich wirklich durchgängig versuchen einzubringen in all unsere Trainingsangebote, die wir etabliert haben. Ich kann auch sicherlich gleich noch 1, 2 Beispiele nennen, dass wir uns immer die Frage stellen, und da komme ich wieder, das ist so eins meiner liebsten Worte, ehrlicherweise auch der letzten 2 Jahre, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, der Perspektivwechsel, dass wir das machen und uns aus der Perspektive unseres Kunden, wenn man so will, also der Kolleginnen und Kollegen, die trainiert werden sollen, einfach mal die Frage stellen, was bringt mir das? Mhm. Und wenn wir das transportieren können, dass es einen Nutzen für dich hat, dass du als Außendienstmitarbeiterin deinen Kundenkontakt dadurch stärken kannst, dass du als Außendienstmitarbeiter dadurch dir vielleicht unnötige Fahrtstrecken auch mal sparen kannst. Also es sind jetzt mal so ganz, ganz, ganz einfache Beispiele. Wenn wir das transportieren können, dann entsteht natürlich auch eine Neugier und eine Lust und ein Interesse an der technischen Lösung. Die kommt nicht davon, weil es viele Knöpfe und bunte Farben hat. Mhm. Also das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, ganz klar nutzenorientiertes Capability Building. Und wir haben verschiedenartig darauf reagiert. Eine Reaktion, das kann man ja sicherlich hier teilen, ist, dass ich jetzt hier auch überhaupt sitze, also dass wir diesen Bereich Capability Building so auch etabliert haben und vergrößern, um darauf reagieren zu können. Mhm. Und das andere ist, wir haben quasi eigene Marken geschaffen, auch intern, auf die man sich immer wieder beziehen kann. Also wir bieten regelmäßige Sprechstunden an, die einfach offen sind, wo man sich einwählen kann, seine Fragen loswerden kann und dann auch wirklich Hilfe bekommt, bis hin zu, dass wir ein Trainingsprogramm etabliert haben, das nennen wir Digitalführerschein. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was wir aus meiner Sicht die letzten 2 Jahre sehr erfolgreich weiterentwickelt haben und das auch eine gewisse Resonanz im Konzern erfahren hat. Und da geht es genau darum, ja natürlich zu vermitteln, was ist denn die Technik, aber wie nutze ich sie für mich in meinem Alltag gewinnbringend mit all den Möglichkeiten, die da drin stecken? Und das ist so unser Ziel in den Trainings, die wir anbieten.
Also, dass man sehr viel stärker nicht einfach nur sagt, man muss es machen, sondern auch warum und dann auch mit den einfachen Dingen, die auch Nutzen stiften. Ja? Das würdest du als Erfolgsfaktor sehen.
Ja.
Okay.
Spannend dann an dem Punkt, wenn man dann auch das hört, also nicht nur, dass Philipp Grinz wie ein Honigkuchen fährt, weil ein Digitalführerschein ja auch für die digitale Transformation schon lange eingeführt hat, sondern auch diese Geschichte, wenn wir jetzt das Wort transportieren haben, Führerschein haben, hat es immer mit dem Auto zu tun. Und Menschen, die Autos dann fahren lernen, sagen nicht, ich möchte keinen Führerschein machen, weil ich nicht verstehe, was unter der Haube passiert. Erklär mir das mal und gehen wir das alles durch, bevor ich einsteige. Sie sehen ja sofort den Nutzen. Ist das wirklich so, dass wir diese Ängste herbeiführen, indem wir zu viel über das, was es mit uns macht, überlegen und nicht genug uns identifizieren mit dem Weg, den wir gehen können mit dieser Technologie? Erlebt ihr das auch so, dass die Menschen sagen, oh, ist eine neue Technologie, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das mit mir macht? Oder sind die Leute bei AstraZeneca offen wie die Wissenschaftler?
Das sagen wir mal so, wir sind ja als Pharmaunternehmen in einem Kontext unterwegs, da geht es um Menschenleben. Und natürlich haben die Gesetze sehr, sehr wohl einen Sinn, wenn sie sagen, ihr sollt euch ganz, ganz sicher sein, dass das auch tatsächlich funktioniert, weil am Ende hängt das Wohl oder Wehe, die Gesundheit und die Unversehrtheit von Menschenleben daran. Dass damit natürlich auch eine gewisse Vorsicht einhergeht, finde ich erstmal verständlich. Solange man über die ganze Vorsicht nicht vergisst, dass es ja auch Chancen gibt und dass man einfach auf Basis der Rahmenbedingungen, die man hat, und was ein Medical, also was ein Medizinprodukt ist oder was eine Software als Medizinprodukt ist, das ist ja sehr genau beschrieben. Wenn man also das nimmt und als Chance sieht, wie kann man denn über den reinen Wirkstoff hinaus darüber neue Möglichkeiten generieren, so wie Mila das vorhin beschrieben hat oder am Beispiel von der Onkologie für die Diagnostik auch schon dargelegt hat. Wenn man also diese Aspekte sieht und schaut, was ist im Rahmen der Gesetze, im Rahmen des Ethischen, das wirklich Sinnvolle, was man weiter vorantreiben kann, dann passt das und genau daran arbeiten wir. Dafür sind wir auch da.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei euch in der Firma, aber auch in der Branche der Workload gerade in den letzten 2 Jahren enorm gewesen ist. Was macht ihr oder wie schafft ihr es, den Leuten genügend Freiraum zu geben, damit sie auch dann wirklich lernen können? Weil das, was ich leider immer wieder beobachte, auch bei unseren Kunden, ohne Namen zu nennen, im Firefighting-Mode fällt es dann doch hinten runter. Ja, wenn dann die Woche rum ist, ich muss das Projekt fertig machen, eigentlich wollte ich aber mich noch weiterbilden, dann fällt es oft leider noch runter, weil immer die Wertschätzung gegenüber, sagen wir, dem Tagesgeschäft höher ist als gegenüber dem Lern-Weiterbildungsthema. Habt ihr da bei AstraZeneca auch irgendwelche Mechanismen implementiert, um das ein Stück weit zu verhindern?
Also ich glaube, was wir auch einfach mal ganz ehrlich an der Stelle sagen können, natürlich kennen wir diesen Firefighter-Modus auch. Und ich glaube, jeder wird es bestätigen.
Jeder kennt ihn, ja.
Jeder kennt ihn. Und gleichzeitig wird auch jeder Mitarbeitende von AstraZeneca bestätigen können, dass es auch Phasen gibt, in denen genau dieses ganze Thema persönliche Weiterbildung einfach mal hinten runterfällt, weil das Tagesgeschäft eben nun mal so brennt, wie es brennt. Mhm. Natürlich haben wir unterschiedliche Ebenen etabliert, von natürlich Selbstlernangeboten bis hin aber auch zu zentralen Trainingsangeboten, die wir eingesteuert haben. Und ganz grundsätzlich ist, glaube ich, das, was wir versuchen, ist ein Mix aus verschiedenen Möglichkeiten. Also im Normalfall ist es tatsächlich so, dass du entweder die Chance hast, den Inhalt, der trainiert werden soll, dir selbst anzueignen, auf einem digitalen Weg. Das heißt, wir haben relativ viele Videoformate etabliert. Wir zeichnen Trainings auf. Teilweise nehmen wir aber auch gezielt Videos auf, damit sie einfach etwas strukturierter sind als vielleicht die Aufzeichnung eines Meetings, bis hin zu, dass wir natürlich Anleitungen zur Verfügung stellen, aber diese Inhalte wieder auch in Live-Trainings transportieren. Also ich glaube, da schlagen wir so ein bisschen die Brücke auch zu dem, wo wir am Anfang waren, das Thema Individualisierung. Wir versuchen, unser Angebot so breit aufzustellen, dass es in den individuellen Firefighter-Modus des jeweiligen Kolleginnen und Kollegen hineinpasst und sie die Chance haben, die Inhalte zu bekommen. Und das ist eben, wenn man so will, ein klassischer Blended Learning-Ansatz. Also wir sagen, verschiedene Ebenen und jeder kann in seinem Zeitrahmen sich diese Angebote annehmen und seine Trainings dann bekommen.
Und vielleicht eine Ergänzung noch dazu, weil es ist ja nicht so, dass Weiterbildung immer on top und zusätzlich zum Tagesgeschäft sein muss, sondern man kann es auch miteinander integrieren.
Ja, und guter Punkt.
Was ich finde, was AstraZeneca, und das ist anders als vielleicht in anderen Unternehmen, in denen ich bisher war, was AstraZeneca wirklich gut macht, ist diese Kombination mit, am Beispiel, wir haben ein Projekt oder ein Programm, das heißt Development Without Borders. Bedeutet, wir können zum Beispiel in Deutschland für bestimmte Projekte eine Beschreibung machen und das dann im Konzern pitchen. Und Leute aus anderen Konzerneinheiten in anderen Ländern können sich darauf bewerben und kommen dann zu uns. Zurzeit eher virtuell, leider, aber üblicherweise physisch. Und wir hatten im letzten Jahr einen Kollegen aus Österreich, wir hatten aber auch 2 Kollegen aus Indien, die auf diese Weise virtuell uns zugeordnet waren und für uns gearbeitet haben. Damit waren sie sozusagen einerseits ja auch im Tagesgeschäft mit drin, aber andererseits ist das natürlich auch ein ganz klarer Entwicklungspfad und sie werden dafür von ihrer sendenden Einheit auch freigestellt. Umgekehrt, wenn jemand aus meinem Team sich auf eine solche Möglichkeit bewirbt, dann mache ich das natürlich genauso. Also das ist etwas, was AstraZeneca sehr, sehr stark fördert. Dieses mal über den Tellerrand hinausgucken, mal schauen, wie das woanders ist und mit dem, was man dort lernt, wieder zurückkommen und auf diese Weise seine persönliche Weiterentwicklung und auch die Weiterentwicklung der Firma selber voranzutreiben.
Das kann ich nur bestätigen, weil das ist vielleicht immer der Link zurück, wo ich eben sagte, als ich auch für AstraZeneca mal in Schweden tätig sein durfte, das war nämlich genau dieses Programm. Also insofern, ja.
Toll, super spannend. Weil das ist ja doch immer sehr schwierig im Alltag, das hinzubekommen. Und ja, da wird viel drüber gesprochen, aber im Doing ist es sehr schwer. Aber ja, und du hast natürlich vollkommen recht. Also eine Aufgabe zu haben, ist kein Widerspruch zu lernen. Ja, wobei auch da sehe ich immer manchmal noch Hindernisse, so dass das Teilen von Wissen und Erklären, eine Erklärkultur, auch die Geduld dafür zu haben, dass ja, das muss, glaube ich, hier und da schon auch wachsen. Ja? Weil manchmal ist ja auch Expertentum so ein bisschen, ich will das bei mir behalten. Ich weiß nicht, ob da jetzt eure Firma, eure Branche dafür anfällig ist, aber ja, das sind ja auch dann kulturelle Elemente, die wir dann da eigentlich mitdenken müssen.
Wobei, ehrlich gesagt, diese Art von Elfenbeinturmdenken kann man sich nur erlauben, wenn immer die gleichen Leute ziemlich lange im eigenen Saft geschmort haben.
Ja.
Ist AstraZeneca eine Firma, die sehr, sehr stark wächst. Also wir haben im letzten Jahr mehr als 200 Leute eingestellt. Das ist viel. Und wenn sie immer neue Leute haben, dann müssen sie natürlich auch einlernen. Und zwar nicht nur im Training, im Onboarding, sondern auch in der Abteilung an sich. Mhm. Das bedeutet, man muss eine Kultur des sich gegenseitig Dinge Erklärens haben, weil ansonsten die neuen Kollegen auch nicht reinkommen. Und da trifft sich übrigens Workload mit Überlebenswillen. Also wenn man seinen Workload reduzieren will und mehr Leute eingestellt werden, muss man auch investieren, dass die neuen Leute eingearbeitet sind, sodass sie einem dann auch Workload abnehmen können. Und das zu koordinieren und zu organisieren, ja, das ist eine Herausforderung auch für Führungskräfte, was vielleicht auch nochmal eine Brücke zurück ist zum Thema, was sind denn die Skill-Levels der Zukunft? Also inwiefern wird die Führungskraft dann eher zum Coach als zum König, wie bisher? Das sind aber Themen, die wir bei AstraZeneca sehr intensiv, zumindest in den letzten Jahren natürlich, angegangen sind und gut gemeistert haben.
Gerne, du hast ja auch gesagt, das sind 200 neue Mitarbeiter, aber es ist ja auch in der Branche so, dass man sehr viel Mergers und Acquisitions hat. Wie wirkt sich das auch aus auf das, was man lernen muss?
Naja, wir haben gerade so einen Fall, Alexion. Insofern, wie wirkt sich das aus? Das kommt auf die Perspektive an. Also wenn wir jetzt von AstraZeneca gucken, wir hatten zum Beispiel gestern ein Meeting mit den Alexion-Kollegen. Es ist eine gegenseitige Neugier und es ist ein gegenseitiges Schauen, was können wir denn voneinander lernen? Und das ist mir auch wirklich wichtig, weil es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Das ist schon spannend zu wissen, ob der, auf dem man selber ist, der beste ist oder der kürzeste oder der einfachste oder ob jemand anders nicht auch einen Weg gefunden hat, der ebenso gut funktioniert oder sogar besser. Also solche Integrationen haben eine große Chance, dass man wirklich das Beste aus den Möglichkeiten übernehmen kann. Und wie gesagt, das setzt Neugier voraus, das setzt Zuhören voraus, das setzt die Bereitschaft, sich selber zu ändern voraus und auch Dinge anzunehmen. Setzt auch voraus, dass man dafür sich die Zeit nimmt und die Möglichkeiten gibt, sodass die Organisation insgesamt damit auch mitlernen kann. Also wir waren gestern nicht nur alleine mit Alexion, sondern da waren noch ein paar aus meinem Team mit dabei, sodass man auf diese Weise auch einen echten Austausch hat. Und da sehe ich eine Riesenchance. Mhm.
Magst du an der Stelle erzählen, wer Alexion ist? Also was die machen?
Ja, die machen auch Pharma, so wie wir.
Genau.
Allerdings in einem anderen Bereich, also im Bereich Rare Diseases, also ganz, ganz seltene Erkrankungen, wo es vielleicht 10, 20, 50 Patienten überhaupt gibt. Oh, okay. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Herangehensweise, weil da ist die Diagnose natürlich der kritischste Punkt, weil dadurch, dass das so selten ist, kennt das und erkennt das auch nicht jeder Arzt. Und das ist für die Patienten wirklich schrecklich. Das ist eine große Odyssee, die sie durchmachen, bis dann tatsächlich die richtige Therapie gestartet werden kann. Mhm. Und da sind aber auch die Fragen, die Kollegen von Alexion haben, andere als vielleicht bei AstraZeneca, wenn man bei Diabetes oder Asthma unterwegs ist, was ja eher sehr, sehr viele Menschen haben, damit auch schneller, leider nicht immer, in jeder Feinheit, aber doch definitiv deutlich schneller diagnostiziert bekommen.
Ja, wir kommen tatsächlich so langsam zum Ende unserer extrem spannenden Podcast-Folge mit euch beiden. Und wir beenden unsere Podcasts immer mit zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und ich würde gerne mal mit der ersten Frage starten. Auf jeden Fall bitte beide beantworten. Und zwar wäre das zum einen, ja, welche drei Themen haben für euch jetzt in der nächsten Zeit absolute Priorität? Also wir denken jetzt eher so an den beruflichen, an das berufliche Umfeld, aber gibt es da Themen, wo ihr sagt, ja, darauf wird es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren absolut für euch drauf ankommen?
Naja, also Wieland, ich kann mal starten.
Ja.
iBEX, also das, wofür ich verantwortlich bin, Innovation und Business Excellence, hat ja zwei Aspekte. Fange ich mal mit dem BEX an, Business Excellence. Omnichannel ist natürlich ein Riesenthema. Wir sind im dritten Corona-Jahr. Das wird mit Sicherheit so weitergehen, dass wir über alle Kanäle kommunizieren können müssen. Und das weiter voranzutreiben, Thema Nummer eins. Der E-Teil steht für Innovation und mit den vielen Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland, aber auch in Europa. Wenn man mal an den European Health Data Space denkt, der da jetzt gestoßen wurde, das zu nutzbar, vielleicht, also da mitzugestalten und auf diese Weise Nutzungsoptionen für die Zukunft zu haben, das ist definitiv das zweite große Thema. Und das dritte ist in meinem Team, weil das Thema Workload, wie du es angesprochen hast, und Priorisierung und, sagen wir mal, Diversifizierung in den Themenbereichen ist ebenfalls etwas, was mir ein sehr, sehr großes Anliegen ist, das jetzt anzugehen, da einfach mehr Klarheit und auch ja, Guidance zu geben, ne? Was kommt zuerst und was kommt als nächstes?
Milet.
Ja, so, und so von der Rangfolge, so sage ich es jetzt mal, Jana, bin ich dann ja, der dann so diese Themen auch ein Stück weit natürlich transportiert und insbesondere in die Außendienstorganisation bringt. Ich könnte es mir jetzt ein bisschen einfach machen und sagen, im Grunde ist es ein Thema, weil ich glaube, der ganz zentrale Punkt, insbesondere wenn ich auf dieses Jahr gucke, ist es, dass mein Team und ich es schaffen. Und da sind dann vielleicht so die drei Unterthemen, ne? Für unseren Sales-Bereich, für den Marketing, aber auch für den Medizinbereich. All diese Veränderungen und Themen und Prozesse, die gerade stattfinden und passieren, so zu transportieren, so die Fähigkeiten mit aufzubauen, dass das in einen effizienten Arbeitsalltag einfach integriert wird. Also dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich das als ein positives, gewinnbringendes neues Normal empfinden in ihrem täglichen Arbeiten. Und das ist ganz klar der Fokus jetzt mit Sicherheit auch über den Zeitraum dieses Jahres hinaus. Und da wären, wie gesagt, die drei Themen wäre dann eben, würde ich mal sagen, Sales, Medical, Marketing.
Super.
Und jetzt auch ein bisschen in die Glaskugel schauen. Wenn ihr dann Mitarbeitende einen Rat geben könntet, nicht nur in eurem Unternehmen, sondern überhaupt, was für Themen sie für die Zukunft priorisieren sollten, damit sie fit bleiben für die neue Welt, was wären das für Tipps?
Ich weiß gar nicht, ob ich es themenbezogen beantworten würde. Das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist Neugier. Ich denke, dass ein Trend, der sich nicht mehr aufhalten lässt, ist der Trend hin zur Digitalisierung. Ich glaube, was auch nicht mehr passieren wird, ist, dass wir diese Geschwindigkeit komplett zurück werden drehen können, sondern Veränderung ist noch mehr, als es das schon vorher war, ein täglicher Bestandteil der Arbeit. Und die Neugier zu haben, sich darauf einzulassen, zu gucken, was ist mein Nutzen und meine Chance da drin. Und vielleicht so der Tipp an diejenigen aus Erfahrung der Lernreise, die wir gemacht haben, die diese Prozesse steuern, macht den Perspektivwechsel.
Und ich würde hinzufügen, Resilienz. Und zwar Resilienz in Bezug auf, jeder sollte sich im Klaren sein, was ist ihm wichtig, persönlich wichtig, beruflich wichtig, und da die Balance finden und die Kraft, das dann auch wirklich so durchzusetzen, für sich selber, vor sich selber durchzusetzen. Ich denke, ganz viele haben jetzt mit dieser Homeoffice-Situation die Schwierigkeit, kenne ich ja jetzt hier genauso, dass man sein Zuhause und die Arbeit vermischt. Und natürlich die Familie auch viel stärker im wahrsten Sinne des Wortes teilhat, ob man das will oder nicht, an dem beruflichen Leben. Damit aber verschwimmen auch die Grenzen. Und Homeoffice oder diese neuen Arten zu arbeiten werden bleiben. Und damit ist dieses Selbstdisziplin zu trennen und sich Erholungsphasen und Arbeitsphasen klar einzuteilen und zu gönnen und sich darüber bewusst zu sein, das ist extrem wichtig. Und das wird auch für die Zukunft ein Thema sein. Burnout muss man vermeiden, also ein Thema sein, was wirklich für jeden selber wichtig ist, weil die Geschwindigkeit nicht nachlassen wird, Milat, und weil die Tragweite der Veränderungen, die wir erleben werden, eher größer wird.
Sehr große Aussagen, die ich alle sehr, sehr gerne unterschreibe und unterstützen kann. Wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, geht es uns als Menschen deutlich besser und wir können auch mehr voranbringen. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Millet, liebe Jana, für eure tollen Ausführungen. Das war wirklich ein fantastisches Gespräch mit euch. Wir haben ganz viel gelernt und sind sehr glücklich, dass ihr heute bei uns hier im virtuellen Podcast-Studio zu Gast wart.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gern. Hat viel Spaß gemacht.
Und von mir auch herzlichen Dank. Da muss ich sagen, da waren wir heute in der Manege der Pharmabranche mit der Ruhe eines Messdieners, blickend auf eine Transformation, die sich nicht mehr aufhalten lässt mit der Firma, die Neugier groß schreibt. Das war das Gespräch mit Jana Sonntag, Vizepräsidentin Innovation and Business Excellence und Mitglied der Geschäftsführung bei AstraZeneca GmbH und Vorsitzende des VFA-Unterschuss Digital Health und mit Milet Stefan, Head of Capability Development, Innovation and Business, IBEX, wie wir gelernt haben im Gespräch, Scientific Training, AstraZeneca GmbH. Und weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für ebenso spannende Leute und spannende Firmen, wie wir das heute auch im Gespräch gehabt haben, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast. Könnten Sie überall verfolgen, was wir tun. Und Philipp und ich sind ganz, ganz glücklich, machen keine Kunststücke, glaube ich, im Zirkus, aber vielleicht in einem Purzelbaum, wenn dann Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anke Org.